herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend in unserem kleinen blau beleuchteten Übergangsstudio. Sie wissen, wir haben es schon häufiger gesagt, das ist nur eine Übergangslösung. Bald sind wir wieder in unserem großen, schönen Studio, so wie Sie es gewohnt sind. Und nun zu meinem Gast. Aufrüstung, Bedrohung, kalter Krieg. Das sind ja Begriffe, die mittlerweile unseren Alltag prägen. Seit der vielbeschworenen Zeitenwende, die nach Putins Einmarsch in die Ukraine vor 3,5 Jahren über uns hereingebrochen ist, ist unsere Welt durcheinander geraten. Umso mehr brauchen wir Menschen, die uns das alles erklären, die Zusammenhänge sortieren und uns auch die Angst nehmen können. Er ist einer davon, der Journalist und langjährige Russland-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank.
Herr Thumann, was bedeutet das heutzutage, Korrespondent in Moskau zu sein?
Da ist man Korrespondent an einem eigentlich normalen Ort. Das ist der Eindruck, der sich in Moskau aufdrängt, weil man so eine Fassade der Normalität im Krieg hergestellt hat. Aber natürlich ist man zugleich an einem völlig irren Ort, weil hinter dieser Fassade der Normalität, da stehen halt eben diejenigen, die in der Ukraine Krieg führen und dieses Land mit Drohnen und Bomben und Raketen überziehen. Und diesen Widerspruch, mit dem lebt man da eigentlich die ganze Zeit. Für die Bevölkerung wird Theater gespielt und in der Ukraine wird Krieg geführt.
Und was bedeutet das für Ihre Arbeit? Also wie schwierig ist es zu recherchieren und überhaupt an die Wahrheit ranzukommen? Sie sind ja wahrscheinlich auch einem gehörigen Druck ausgesetzt und müssen alle möglichen Vorschriften beachten.
Vorschriften muss man in der Tat beachten. Ich beachte sie vor allem deshalb bis zum stoischen Stehen an der roten Ampel, weil ich nicht irgendeinem Polizisten in die Arme laufen möchte, der dann irgendwie anfängt, was haben Sie denn für einen Pass, einen roten europäischen, Sie sind Deutsche, Sie sind ein deutscher Korrespondent. Und dann ruft er seinen Vorgesetzten an und der weiß auch nicht, was er mit mir machen soll. Und da ist der ganze Tag hin. Deshalb halte ich mich an die Regeln. Aber vor allem muss man im Alltag halt eben, auch wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, immer sehr aufpassen, dass man die wiederum nicht dadurch in Schwierigkeiten bringt, dass man als deutscher Korrespondent aus einem unerwünschten Land, so heißen wir da in Russland, dass man die halt in irgendeiner Form kompromittiert, weil sie mit mir gesprochen haben. Und das ist immer so ein bisschen so ein Balanceakt, nennt man dann den Namen am Ende oder nicht und womit kann man sie zitieren und wo nicht, da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Mhm.
Und wie präsent ist der Krieg überhaupt, also ist der rein virtuell oder ist der auch spürbar in Moskau?
Ja, das ist das, was ich manchmal, ich wünschte mir, er wäre etwas stärker spürbar, weil tatsächlich diese Fassade der Normalität, die das Regime aufgebaut hat und die Moskauer Stadtverwaltung gibt sich mit unglaublich viel Blumen im Alltag und immer wieder frisch geteerten Straßen alle Mühe, dass es nicht weiter auffällt. Und wo die Moskauer es merken, ist bei zwei Punkten. Wenn sie von ihren Flughäfen abfliegen wollen, dann sind häufig die Flüge massiv verspätet oder fallen aus, weil es Drohnen gibt im Flughafenbereich, die dann den Flugverkehr stören. Und manchmal kann man in Moskau, das ist eine recht digitalisierte Stadt, man ruft sich ein Taxi mit der Taxi-App und so weiter. Die Taxis finden einen dann aber nicht, weil die Moskauer Stadtverwaltung und die Sicherheitsdienste massiv den GPS, das GPS-Signal stören. Und dann verirrt sich das Taxi und man findet einander nicht. Und sie stören das GPS-Signal wiederum wegen der Drohnen. Und da ist ja sogar eine schon mal auf Putins Palast im Kreml gelandet.
Genau, auf dem Dach. Ja, das hat man ja gehört. Mhm. Ja, also man merkt.
Und er vor allem, ne?
Also, natürlich.
Hoffentlich.
Sie sind Putin ja auch mal begegnet vor vielen Jahren. Darüber müssen Sie uns auch erzählen, überhaupt über alles, was Sie auch in Ihrem Buch schreiben.
Er kennt Russland wie kaum ein anderer. Zeitjournalist und Korrespondent Michael Thumann.
Wenn ich in Moskau bin, versuche ich halt eben auch draußen zu sein, möglichst wenig im Büro zu sitzen, sondern möglichst viel mit Leuten zu sprechen.
Die Liebe zu Osteuropa teilt er früh mit der Zeitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff.
Sie erzählte mir von ihrer dramatischen Flucht aus Ostpreußen und ich erzählte von meinem Studium in Russland.
Von der Hamburger Redaktion ins Moskauer Korrespondentenbüro. Seit seinem Interview mit Putin 1999 hat sich viel verändert.
Es ist so wahnsinnig paradox, dass gerade dieser Mann das, was aufgebaut wurde zwischen Deutschland und Russland in den 90er, seit den 90er Jahren, zerstört und zerrüttet hat.
Jüngst reiste er von Moskau nach Berlin, bringt Erlebnisse und Eindrücke aus dem Baltikum mit. Einer der wenigen deutschen Journalisten in Moskau, mit großem Herzen für Ostmitteleuropa. Der Russland-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann.
Ja, Thumann, Sie sagen, Europa ist geteilt. Es verläuft ein neuer eiserner Vorhang durch Europa. Wo genau läuft der längs?
Der läuft an der russischen Westgrenze. Denn Finnland zum Beispiel hat jetzt die Grenze zu Russland komplett geschlossen. Da geht nichts mehr hin und her. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Landübergang für viele Russen vor allem, aber auch für Finnen, die nach Russland fuhren. Und dann zieht er sich eben weiter durch die baltischen Staaten. Entlang Belarus gehört dann gewissermaßen noch zu Russlands Einflussbereich, westlich davon die Grenze zu Polen. Und dann geht's ganz hart und furchtbar durch die Ukraine. Und das ist der neue, harte, eiserne Vorhang, der Europa teilt.
Und hätten Sie gedacht, dass sich in diesen 3,5 Jahren, so lang ist ja nun der russische Einmarsch in die Ukraine her, dass sich da so viel und so extrem verschieben würde im Machtverhältnis?
Ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel fest. Ich war tatsächlich in Kiew noch Anfang Februar 2022. Und da ahnten wir ja schon alle irgendwie, dass da was kommen würde. Und ich hätte aber nie gedacht, dass das das letzte Mal war, dass ich nach Kiew fahren würde, weil ich als jemand, der nach Moskau reist und nach Russland, aus Sicherheitsgründen nicht mehr nach Kiew fahre, weil es mir in Russland anschließend schlecht ergehen würde. Da sind die Russen sehr empfindlich, wenn man gleichzeitig in die Ukraine fährt. Und ich hatte damals, ich war immer kritisch Putin gegenüber und seinen Absichten, aber ich hätte nicht gedacht, dass er einen so langen, so umfassenden Landkrieg vom Zaune bricht und mit diesem Krieg einfach auch ja gar nicht zu Ende kommt, sondern ihn immer, immer weiterführt und jeden Vermittlungsvorschlag ablehnt.
Mhm. Es gibt ja so kritische Punkte. Wir reden ja noch intensiver auch über das Baltikum. Da gibt es zwei, die Kurische Nehrung einmal. Die gucken wir uns nachher noch näher an. Und dann gibt es eben auch die Königin-Luise-Brücke. Warum sind das zwei besonders wichtige Punkte in diesem neuen Ost-West, in diesem Spannungsgebiet?
Das sind ja letztendlich die alten Grenzen von Deutschland, in den Grenzen von 1919 oder 37, Übergänge, die halt eben damals dann nach Polen oder nach Litauen führten und die heute die Außengrenzen von Russland sind, eben in diesem Kaliningrader Gebiet, das ehemalige Königsberg, das heute zu Russland gehört. Und das ist gewissermaßen ihr Vorposten in Mitteleuropa. Und das sind halt Dinge, die sich aber gleichzeitig mit der preußischen Geschichte verbinden. Diese Königin-Luise-Brücke, von der Sie sprachen.
Die ist ja auf Ihrem Buch ja auch vorne drauf.
Ja, die ist vorne drauf und die finde ich ganz besonders schön gleichzeitig und auch irgendwie ergreifend deshalb, weil sie halt eben Russland und Litauen verbindet. Die geht über die Memel bei Tilsit. Mhm. Und über diese Brücke bin ich dann auch mal eines Nachts, nachdem ich da stundenlang an der russischen Grenze gefilzt wurde von russischen Geheimdienstbeamten. Und da bin ich dann in der Nacht dann endlich durfte ich rübergehen nach Litauen. Und das war auch der Moment, wo mir der Titel zum Buch eingefallen ist, Eisiges Schweigen flussabwärts.
Über eisiges Schweigen flussabwärts, das sagt so viel aus. Also während Ihrer Reise, Sie haben ja diese lange, wir können die Route auch noch mal zeigen, die sind nicht am Stück, aber Sie sind eben diese Strecke entlang gereist. Wie haben Sie das denn empfunden? Haben Sie dieses eisige Schweigen auch gespürt oder haben Sie auch was ganz anderes gespürt, wenn Sie mit den Menschen vor Ort gesprochen haben?
Naja, wenn ich mit den das eisige Schweigen, das bezieht sich natürlich dann vor allem auf meine Fragen an russische ja. Geheimdienstbeamte,
ja, klar,
russische
klar.
Offizielle. Sagen Sie, warum drehen Sie mich jetzt schon das dritte Mal durch die Fragemühle, worauf ich einfach nie eine Antwort bekam. Hingegen mit den Menschen und gerade wenn man, und das ist mir halt immer wieder passiert und wird auch weiter passieren, solange ich nach Russland fahre, dass ich halt mit Menschen an diesen Grenzübergängen stehe. Und dann merke ich halt auch, wir unterhalten uns, was in denen so vorgeht. Und wenn es halt zum Beispiel Ukrainer sind, die aus Westeuropa über Russland ihre Verwandten in den russisch besetzten östlichen Gebieten der Ukraine besuchen, dann haben die einfach sehr viel Angst, wenn sie da durchgehen. Und sie nehmen es trotzdem auf sich, weil sie halt ihre Verwandten in diesen besetzten Gebieten besuchen wollen. Und manchmal Eltern, die sie einfach 2-3 Jahre nicht gesehen haben. Also da sind schon große Dramen an diesen Grenzen. Und das sind gleichzeitig Menschen, die halt diesseits und jenseits der Grenze leben und da früher problemlos rübergefahren sind und heute halt eben stundenlang im Stau stehen.
Wie ist es mit den Menschen im Baltikum allgemein? Spüren Sie da große Angst oder einen Fatalismus? Wie würden Sie das einstufen?
Ich würde eigentlich eher sagen, die sind sich ihrer Situation sehr bewusst. Die wissen, da kann was passieren. Aber ich würde es nicht als Angst, zumindest nicht als lähmende Angst beschreiben, sondern im Grunde genommen so eine Art Achtsamkeit, Wachsamkeit. Da kann was passieren, aber wir bereiten uns auch vor. So in dieser Mischung. Und sie sind natürlich, die Balten, die Esten, die Litauer, die Letten, haben natürlich mit Russland eine lange, jahrhundertealte Erfahrung, weil sie halt eben schon im 18. Jahrhundert an das Russische Reich angegliedert wurden. Dann waren sie im 20. Jahrhundert wieder unabhängig und dann hat die Sowjetunion sie wieder besetzt. Und dann wurden halt viele, und das ist die Familiengeschichte fast jeder baltischen Familie, die haben alle irgendwelche Großväter, Großonkel, die wurden deportiert in die Sowjetunion, starben in Arbeitslagern, wurden umgesiedelt. Und doch diese sehr, wie soll ich sagen, aufgeraute, wunde Geschichte, die die baltischen Länder mit Russland teilen, prägt halt heute auch das Verhältnis zu Russland und auch die Kritik an Russland.
Und gibt es auch die Gegenseite? Also Russland bemüht sich ja auch immer da an Einfluss zu gewinnen und dass die dann zu sagen, viele sind ja auf unserer Seite. Haben Sie das auch gespürt, dass es Menschen in den baltischen Ländern gibt, die auf russischer Seite sind? Oder ist das reine russische Propaganda?
Nee, da wissen die Russen natürlich schon, wen sie ansprechen. Also das Gegenstück zu diesen Deportationen von baltischen Bürgern im 20. Jahrhundert tief ins Innere Russlands oder nach Sibirien, das war die gezielte Ansiedlung von Russland, wenn es Industrieansiedlungen in der Sowjetunion gab. Mhm. Das hat man gezielt gemacht in den östlichen Teilen der baltischen Staaten. Und da leben heute eben viele Kinder und Kindeskinder dieser einstigen Industriearbeiter. Und das sind Städte wie Narva zum Beispiel oder Daugavpils in Lettland, die überwiegend russischsprachig sind. Und wo man durchgehen kann, es ist völlig normal, dass jeder Russisch spricht. Mhm. Und da gibt es auch Sympathien für Putin, für Russland. Die gucken sehr viel russisches Propagandafernsehen. Und das ist dann für die Esten und die Letten auch ein Problem, weil sie halt eben doch eine Bevölkerungsgruppe haben, die mit Putin sympathisiert. Und aber auch da geht durch die Russischsprachigen der Riss. Nicht jeder Russischsprachige sympathiert unbedingt mit Putin. Mhm. Die sind eigentlich eher untereinander zerstritten, zu wem sie halten sollen.
Das macht es nicht leichter, die ganze Verstrickung. Wir bleiben im Baltikum. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Da wächst bei vielen natürlich auch die Angst vor einem Angriff Russlands und mit ihr auch der Wille zur Verteidigung. Wie bereitet sich das Baltikum auf den Ernstfall vor und wie ernst ist die Bedrohung wirklich? Ann-Britt Backenbüll ist auf Spurensuche zwischen Klassenzimmer, Drohnenkurs und NATO-Strategie gegangen.
Auf dem Stundenplan heute an diesem lettischen Gymnasium in Sigulda Schießtraining. Die Freundinnen Katrina und Romia versuchen sich genau zu merken, wie sie die Waffe richtig laden.
Es fühlt sich normal an. Die Welt ist voller Waffen. So ist es im Moment ja nun leider. Vielleicht passiert irgendwann mal was. Wenn der Moment kommt, können wir nicht genug wissen.
In Lettland ist Landesverteidigung seit diesem Schuljahr Pflichtfach für 10- und 11-Klässler. Der Unterricht erfolgt in Zusammenarbeit mit einer militärischen Jugendorganisation.
Um den Frieden zu sichern, müssen alle mit anpacken. Indem wir auch die Jungen ausbilden, senden wir das Signal, dass es hier nichts zu holen gibt. Alle sind bereit.
Der ehemalige Sowjetstaat grenzt direkt an Russland. Mit jedem Tag wächst die Angst vor einem Angriff. Eine unbegründete Sorge? Nein, meint die frühere NATO-Chefstrategin Stefanie Babst.
Russland hat in den letzten 10 Jahren sukzessive sein militärisches Potenzial sowohl im Rahmen der Landstreitkräfte, der Raketenstreitkräfte, der Maritimkräfte gegenüber dem Baltikum massiv erhöht. Und das hat vor allen Dingen natürlich einen Anspruch erhoben, dass es durchaus Ambitionen hätte, auch die russischsprachige Bevölkerung beispielsweise in Estland zu schützen.
Doch ist Russland wirklich bereit, den NATO-Bündnisfall gemäß Artikel 5 herauszufordern? Schließlich gilt, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle.
Wir können Russland ja nur an 2 Dingen messen. Erstens an seinem militärischen Droh- und Gewaltpotenzial und zweitens an dem Willen der russischen Regierung, militärische Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ziele auch umzusetzen. Und beides zeigt die russische Regierung seit 3 Jahren und 4 Monaten jeden einzelnen Tag.
Die baltische Republik Litauen grenzt direkt an die russische Exklave Kaliningrad. In Drohnenkursen etwa bereiten sich Zivilisten auf die Verteidigung vor. Laut Militärakademie ist die Nachfrage enorm. 1000 Litauer sollen jedes Jahr ausgebildet werden.
Wie man so schön sagt, man muss auf das Beste hoffen und sich auf das Schlimmste vorbereiten.
Doch ist das Baltikum nicht längst schon Zielscheibe des Kremls? Attacken auf Gaspipelines, Daten und Stromkabel. In der Ostsee herrscht längst ein hybrider Krieg.
In meinen Augen ist das jetzt keine kleine Übergriffigkeit, sondern es ist Teil der russischen Kriegsführung. Und vor diesem Hintergrund behaupte ich auch seit 3 Jahren, dass Russland uns bereits den Krieg erklärt hat.
Ein Grund, warum die NATO zukünftig massiv in Verteidigung und Abschreckung investieren will. Hunderte Milliarden von Euro. Doch. Reicht das?
Es geht ja nicht nur um Verteidigungszahlen, es geht auch um die Strukturen, es geht um die Ausbildung, es geht um die Interoperabilität und Einsatzfähigkeit der Truppen.
Daher bedürfe es mehr als reine Absichtserklärungen, wie hier auf dem NATO-Gipfel Ende Juni. Die baltischen Republiken seien sich der Bedrohung schon lange bewusst. Nun müssten das auch alle anderen begreifen.
Michael Thumann und ich sind umgezogen. Wir befinden uns jetzt hier in Litauen und zwar an einem besonderen Ort. Wir haben über die Kurische Nehrung schon gesprochen. Wo sind wir hier jetzt genau?
Hier sind wir jetzt an dem Anleger des Hafens von Nidden oder auf Litauisch Nida. Und das ist gewissermaßen der südlichste Ort auf der Kurischen Nehrung, der noch auf litauischem Gebiet ist. Und südlich davon beginnt dann Russland.
Mhm. Sie haben hinter sich so Skulpturen stehen. Wir haben die versucht, so ein bisschen nachzuempfinden. Die stehen da auch. Was haben die zu bedeuten? Haben die auch eine historische Bedeutung?
Nicht zwingend. Das sind Kunstwerke von litauischen Künstlern. Und die stehen dort in Nidden am Anleger, auch manchmal so am Ende des Anlegers. Und da hinten ist dann nur noch das Haff, das kurische Haff. Und Kunst und dieses Kunsthandwerk ist einfach in der Gegend sehr verbreitet, weil diese alten kurischen Häuser, die sind halt eben sehr schön gestaltet aus Holz und haben dann eben auch umfassende Holzverzierung an den Dächern. Und so ein bisschen wie die gekreuzten Pferde in Niedersachsen.
Ach so, ja.
Und das ist dem nachempfunden, diese Kunstwerke, die dort am Anleger stehen.
Ja, diese Historie, also dieses Nidda oder Nidden oder Nida, was Sie gerade gesagt haben, also wo wir uns befinden. Warum ist das so ein wichtiger Ort? Warum ist der auch emotional, nicht nur historisch, sondern emotional so behaftet?
Das ist halt ein Ort, der ist ja auch für uns Deutsche emotional behaftet, weil Thomas Mann dort sein Sommerhaus hatte und Thomas Mann die Gegend sehr beschrieben hat. Und gleichzeitig ist es für die Litauer ein ganz wichtiger Erholungs- und Urlaubsort. Übrigens auch durchaus für betuchteres Publikum. Also man sieht da ähnlich wie in Kampen auf Sylt oder so auch schon mal großvolumigere Autos stehen.
Ah.
Und es ist also nicht ganz preiswert für die Litauer, in Nidden Urlaub zu machen. Aber wer es mag, wer es sich leisten kann, der tut das. Und es ist halt eben ein wunderschöner Teil von Litauen, weil diese Kurische Nehrung eben durch das Haff auf der einen Seite, die Ostsee auf der anderen Seite und diese gewaltige große Düne, die sich über die Halbinsel zieht, eben eine wunderschöne Landschaft ist.
Also ist eigentlich dieser Ort für die Litauer, für die betuchten Litauer heute das, was er früher zu Thomas Manns Zeiten für die intellektuelle Elite Deutschlands war?
Ja, durchaus. Ich meine, Thomas Mann hat sich ja diesen Ort oder dieses Haus gebaut Ende der 20er Jahre. Da gehörte es schon zu Litauen. Und aber wenige Kilometer entfernt davon war noch Deutschland, auf der Seite, die heute russisch ist. Mhm. Und entsprechend war es tatsächlich auch, er hat da ja auch viele empfangen und hat die Gegend in Vorträgen und Aufsätzen beschrieben. Und deshalb haben einfach auch immer mehr Deutsche dahin geguckt. Und es spielt gewissermaßen auch dann in der Erinnerung durch Thomas Mann auch bei uns eine wichtige Rolle.
Ein anderer Ort, der für Sie ja auch, von Ihnen ja auch beschrieben wird und eine Schlüsselrolle auch hat, ist ja Kaliningrad, also das ehemalige Königsberg. Wie deutlich sichtbar sind da noch die deutschen, sagen wir mal, die preußischen Spuren?
Ja, das Zentrum ist ja weg. Das ist im Krieg zerstört worden und dann teilweise einfach auch von den Sowjets nach der Eroberung einfach abgeräumt worden. Und dann haben sie zum Glück irgendwann aufgehört mit dem Abräumen und haben festgestellt, das, was hier so steht, ist doch eigentlich noch ganz schön. Und außerdem, irgendwo muss man ja auch wohnen, so als sowjetischer Offizier. Und die sind dann halt in alte preußische Wohnbauten eingezogen. Das sieht am Stadtrand von Kaliningrad eben tatsächlich aus wie in so einer preußischen oder brandenburgischen Provinzstadt. Also so ein bisschen wie in Potsdam, in den eher dreistöckige Bauten und halt auch so ein bisschen dekoriert wie in Potsdam. Und das hat man mittlerweile auch recht schön wieder, zumindest die Häuser angestrichen. Und es ziehen mittlerweile auch viele Russen dorthin. Das liegt nahe zur Ostsee und wird auch immer mehr zu einem Touristenort, wo dann auf der russischen Seite auch sehr viele Touristen sind.
Sie sagen ja auch, die Russen umgekehrt sehen auch so ein bisschen das Preußische auch als ihr eigenes Kulturgut. Ne? Nennen die das nicht Pruski oder so?
Naja, die Pruski, das sind die Preußen.
Ja, ja.
Und ich fand es besonders spannend zu sehen, weil früher hat man das Deutsche eigentlich verdrängt und wollte davon gar nichts wissen. Deshalb hat man auch das Stadtzentrum von Königsberg so furchtbar abgeräumt. Ich sollte sagen, der Dom zumindest, der steht noch, an dem Immanuel Kant ja begraben ist. Und man hat sich eigentlich dann über Immanuel Kant der Sache so ein bisschen angenähert. Es gab da Leute, die erzählten mir allen Ernstes, der Kant, der sei eigentlich ein Russe. Das lag daran, dass Königsberg zu Kants Zeiten mal für 3 Jahre tatsächlich von Russland besetzt war und er Untertan der Zaren war.
Da haben sie den gleich vereinnahmt.
Und da haben sie ihn gleich mit vereinnahmt. Und es gibt heute in Königsberg auch allerlei Kant-Tant, würde ich mal sagen. Es gibt so Teller mit Kant-Konterfei und Schlüsselanhänger. Ach. Man kann Kant-Wein trinken.
Nein.
Glühwein schmeckt gar nicht so schlecht. Und insoweit hat man aus Kant so einen kleinen Kult gemacht. Es gibt auch einen Supermarkt, der heißt Kant Market. Und aber insgesamt vereinnahmt man halt eben dieses Kaliningrader Gebiet, das ehemalige Königsberg, heute als Teil Russlands, das in den Vielvölkerstaat Russland gehört. Und man hat ja in diesem Vielvölkerstaat eben auch Baschkiren und Tschetschenen und allerlei Völkerschaften. Und dazu gehören dann auch die alten Prutzen, die gehören dann eben auch mit dazu. Das wird dann unter diesem Rubrum gesehen, als Teil des russischen Staates, in dem so viele Völker leben. Und auf diese Art und Weise versucht man es eben dann auch als völlig natürlich und gewachsen zu verkaufen, dass Kaliningrad heute zu Russland gehört.
Es hat was Skurriles, wenn es nicht so gleichzeitig auch bedrohlich wäre. Ein Teil der Bedrohung durch Russland kommt ja vom Meer. Die sogenannte russische Schattenflotte soll bis zu 1300 Schiffe umfassen. Das Problem, diese Schiffe sind uralt, oft nicht versichert und von ihnen gehen laut Experten Sabotage- und Spionagegefahren aus. Simon Heume und Lennart Bannholzer haben viele Monate zu den Hintergründen dieser Schattenflotte recherchiert.
Unterwegs mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace auf der Ostsee im Gebiet der russischen Schattenflotte. Die Aktivisten wollen auf die Umweltgefahr der Tanker aufmerksam machen.
Aufgrund der schlechten Wartung dieser Schiffe stellen sie ein wahnsinniges Risiko für die Meeresumwelt und die Küstenstaaten dar. Ein Unfall hätte wahnsinnig verheerende Folgen, da wirklich mehrere tausend Liter Öl in diesen Schiffen geladen werden, sie daher ein wirkliches Risiko darstellen.
Ihr Ziel, ein 19 Jahre alter Öltanker mit einer geschätzten Ladung von 40.000 Tonnen. Kontaktaufnahme über Funk.
Prosperity, Pumpkin is a motor yacht of Greenpeace.
Hier spricht das Greenpeace-Boot Pumpkin. Wir wollen friedlich gegen ihr Schiff demonstrieren. Sie sind Teil der russischen Schattenflotte. Wir werden nicht die Sicherheit gefährden. Haben Sie verstanden?
Nochmal bitte. Sie sprechen mit dem dänischen Lotsen. Können Sie bitte wiederholen, was für ein Boot sind Sie?
Wir sind Schlauchboote von Greenpeace.
Überraschend, die Antwort kommt von einem dänischen Lotsen an Bord. Diese haben Einblicke in die Zustände auf den Schiffen. Die Aktivisten wollen bis zur Bordwand des Schattentankers vordringen, vor allem um symbolträchtige Bilder zu produzieren. Auch die Besatzung der Prosperity filmt die Aktion von der Brücke. Die Aktivisten schreiben Risk auf das Schiff, Risiko. Gerade in dänischen Gewässern sind Lotsen wichtig. Durch solche Brücken und Meerengen müssen die voll beladenen Tanker navigiert werden. Ein Kenner der Schattenflotte, Bjarne Cæsar Skinnerup. Er ist seit mehr als 10 Jahren Lotse. Ihm werden die Schiffe zugeteilt, die er durch die dänischen Gewässer leiten soll. In jeder seiner Schicht bleibt er für mehrere Stunden an Bord.
Tja, der technische Zustand und die hygienischen Bedingungen an Bord. Und vor allem, wie die Crew an Bord arbeitet. Manchmal, wenn ich von einem Schiff gehe, dann frage ich mich, wie um Himmels Willen schaffen die es sicher an ihr Ziel?
Auch aus der Luft beobachtet die deutsche Marine die angespannte Lage. Diese Besatzung fliegt im Auftrag des Havariekommandos und der Bundeswehr. Die unbewaffnete Propellermaschine ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet. Ihr Auftrag? Überwachen der Infrastruktur und Ausschau halten nach möglichen Umweltsündern. Etwa, weil sie Schadstoffe ins Meer leiten. Die Stimmung innerhalb der Besatzung an Bord der Maschine habe sich verändert, hören wir. Sie fliegen mit einem Aufklärungsflugzeug mit militärischer Kennung über der Ostsee. Und begegnen auch immer wieder Schattenschiffen.
Wenn ich jetzt im Einsatz gehe und hier fliege, hat man doch schon ein anderes Gefühl wie vorher. Weil, wenn man sich dem Schiff nähert, man weiß ja gar nicht, wenn es auffällig ist und was erwartet. Deshalb ist das schon so ein bisschen, ja, vorsichtig, langsam antasten. Also nicht irgendwo da ins offene Messer fliegen, sage ich jetzt mal. Aber man ist da schon doch anders vom Gefühl her wie Jahre davor.
Aber sind die gefährlichen Tanker überhaupt aufzuhalten? Die ganze Story in der ARD-Mediathek, in der Dokumentation, die Spur der Tanker, wer stoppt Russlands Schattenflotte?
Ja, spannendes Thema. Wie schätzen Sie das denn ein? Also es gibt ja nun, man wird in politischen Talkshows ja wirklich zugeschüttet mit Experten, die ständig von Aufrüstung, von Kriegs- und der Bedrohungslage sprechen. Wie schätzen Sie die Bedrohungslage ein?
Das, was man da hört, ist ja häufig auch mit Szenarien verbunden.
Also ja.
Da hört man dann, also 2029 ist es so weit, dann würden die Russen angreifen. Oder 2028 passiert irgendwas in einer baltischen Stadt, in Narva oder sonst wo. Ich kann mich dem so nicht anschließen. Ich glaube, dass das auch nicht funktioniert Putin nicht. Putin ist jemand, der immer wieder auf Gelegenheiten schaut, der ein sehr waches Gespür hat für die Schwächen seiner Gegner und daraus seine Schlüsse zieht. Und dann, wenn er glaubt, die Gelegenheit ist gut, dann sehr schnell vorprescht. Und insoweit, denke ich, kommt vor allem darauf an, solche Gelegenheiten zu verhindern. Und die Gelegenheit ist nicht erst 2029 oder 2028. Da kann heute schon was sein, da kann morgen was sein. Es kann aber auch gar nicht sein. Weil schlicht und einfach es von seiner Einschätzung und eben auch seiner Entscheidung abhängt, ob er weiter vordringen will oder nicht. Und im Übrigen befinden wir uns ja auch schon in einer Auseinandersetzung und sind auf hybride Weise auf jeden Fall schon russischen Angriffen ausgesetzt. und sind eigentlich schon irgendwie mittendrin, nur eben nicht in der großen militärischen Auseinandersetzung, die da immer an die Wand gemalt wird.
Sie haben ja Putin vor Jahren mal persönlich getroffen. Wie haben Sie ihn rein menschlich so erlebt?
Ich habe ihn einmal 1999 länger im Interview gehabt. Ja. Das war, als er gerade an die Macht gekommen war. Und da war er eigentlich noch so ein ziemlich blasser Geheimdienstoffizier, der sich so den Jackettknopf zuknöpfte und versuchte, Präsident zu üben. Und über die Jahre hat man aus ihm dann natürlich einen gemacht, der sehr selbstbewusst wirkt, der übrigens ja heute auch im Gesicht ganz anders aussieht als früher. Also der ist ja nach 25 Jahren eigentlich jünger geworden,
so
als er damals war.
Er sieht
war.
So glatt aus, so versteinert.
Er sieht
irgendwie
so glatt, man hat irgendwie viel an ihm modelliert, gefeilt und gearbeitet. Und natürlich hat er an sich selber auch gearbeitet, weil er war wirklich von einer sehr blassen Ausstrahlung. Und heute ist er jemand, der halt eben irgendwie einen Staatsmann nach dem anderen, der den Trump eingewickelt hat und wer immer auch bei ihm vorbeikommt. Und insoweit haben wir es halt mit einem zu tun, der mittlerweile ein super erfahrener, aber eben auch ein super gefährlicher Politiker ist. Mit dessen, und ich sagte, er hat dieses Gefühl für die Schwäche der anderen, der das halt gnadenlos ausnutzt.
In Deutschland herrscht ja eine große Kriegsangst, ob das nun 28 ist oder 29. Viele Menschen haben wirklich ganz konkret Angst auch vor einem Atomkrieg. Ist das eigentlich typisch deutsch? Sie sagen ja, die Finnen zum Beispiel gehen mit der ganzen Situation, obwohl die ja noch dichter dran sind, ganz anders um, irgendwie pragmatischer als wir. Woran liegt das?
Ich glaube, das liegt daran, dass die halt, wie soll ich sagen, nicht über Nacht aufgewacht sind in einer völlig anderen Situation. Die Finnen grenzen direkt an Russland, 1300 Kilometer Grenze. Sie waren auch besetzt von der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat sich einen Teil von Finnland genommen. Und diese Neutralität, die lange hatten, die Finnen, die darf man ja nicht verwechseln mit irgendwie so einem Grundpazifismus oder so, sondern die hatten sich selber stets immer darauf vorbereitet, dass irgendetwas passieren kann. Und entsprechend können sie halt eben, es sind ja nur 5 Millionen Menschen, aber die können halt eben 1 Million Menschen unter Waffen bringen einerseits. Und auf der anderen Seite haben sie halt eben sich auch im Zivilschutz sehr gut vorbereitet und können erhebliche Teile der Bevölkerung, wenn es nötig ist, eben auch dann unter die Erde bringen, wenn der Schutz gebraucht wird. Und das sind Dinge, die bei uns radikal anders sind, weil wir dachten, Ende der Geschichte, da kommt nie wieder Krieg. Wir sind von Freunden umgeben. Wir haben alle unsere Schutzbunker, haben wir irgendwie. In Berlin gibt es noch einen als Museum, aber ansonsten ist alles zu. Und haben halt eben auch stetig abgerüstet, was Putin übrigens interessanterweise mit Aufrüstung beantwortet hat. Also wir haben 20 Jahre abgerüstet und das hat ihn irgendwie nicht so überzeugt. Und jetzt sind wir halt in der Not, stehen wir vor der Notwendigkeit, überhaupt erstmal instand zu setzen.
Ja, und unsere Zeitenwende, die vor 3,5 Jahren ausgerufen wurde, die kommt auch irgendwie schwer in Gang. Es dauert
alles. Ja, weil wir natürlich gar nicht in diesem Modus waren. Da muss einfach ganz viel, also nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch bei allem drumherum, Beschaffungsamt in Koblenz und so weiter, die müssen sich einfach vollkommen umstellen, wo man früher was bestellt hat. Und das kam dann in 20 Jahren und in 10 Jahren wurde die ganze Zeit daran gearbeitet und hier noch ein Klappsitz und da noch ein Ausguck. Das muss heute natürlich viel, viel schneller gehen. Und deshalb spreche ich auch von Instandsetzung. Also wir haben da einfach Dinge verlernt, weil wir dachten, es gibt eigentlich nur noch Auslandseinsätze irgendwo fern. Und man hat auf Territorialverteidigung gar nicht mehr geachtet. Und das ist die große Umstellung, die wir jetzt seit 3 Jahren haben. Und da sind wir mittendrin.
Ja. Das Zwischenmenschliche ist ja auch wichtig. Wir haben eben über das Baltikum gesprochen, dass es eben russenfreundliche Menschen dort gibt und dann eben auch die andere Seite. Das gibt es bei uns auch. Die christlich-orthodoxe Konfession ist ja in der Ukraine und in Russland die wichtigste Religion. Und viele Ukrainer, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, die finden im Glauben ein kleines bisschen Halt und beten Seite an Seite mit russischen Gläubigen, auch bei uns. Aber wie geht man miteinander um in Zeiten des Krieges? Torge Wittern-Kochs hat sich in einer Schweriner Gemeinde umgehört.
Versteckt in einer Schweriner Plattenbausiedlung liegt die russisch-orthodoxe Kirche des großen Märtyrers Demetrius von Thessaloniki. Die Gemeinde ist klein, aber treu.
Ich bin eigentlich schon seit Kindheit hier. Ich bin auch hier geboren. Und ich glaube auch halt sehr doll an Gott. Und ja, ich finde, das ist ein wichtiger Teil der Russen in Deutschland.
Bei der sonntäglichen Messe, geleitet von Erzpriester Dionysi Idawein, beten Russen und Ukrainer Seite an Seite.
Es war immer so, in unserer Gemeinde war es immer so, gemeinsam an unserem Gott, Jesus Christus, beten. Und sie haben gefunden, unsere Gemeinde, und ich freue mich sehr.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kamen 20 Ukrainer in seine Gemeinde.
Die waren von ihrem Zuhause getrieben hierher und wussten gar nichts, was sie machen sollten. Und sie suchten einfach zunächst mal nach der Gemeinde, die ihre Sprache spricht. Und dann sich hier kamen. Und für mich ist es ein großer Gewinn natürlich, dass die Menschen kamen hier und sagten mir dann später, dass sie fühlen sich hier wohl wie, sehr wichtig für mich, wie zu Hause.
Auch seine Kirchengemeinde litt unter den Auswirkungen des Krieges.
Wir haben das zu spüren bekommen, unser Konto ist geschlossen. Und dann müssten wir darum kümmern, wie wir unser Geschäft in das alltägliche Leben und so weiterhin führen können. Aber Gott sei Dank, es gibt auch mal in Deutschland auch mal die anderen Banken, die haben uns gesagt und haben uns aufgenommen.
Jeder der Gemeindemitglieder hat Verwandte in Russland oder der Ukraine.
Ukrainische und Russen haben auch einen Glauben. Das ist natürlich, es gibt, dass oben die Leute in dicke Sessel sitzen. Die können mal vielleicht mal Schach und Matt spielen, aber wir sind ganz einfache Sterbende. Ich merke mir überhaupt keinen Unterschied.
Also wir beten, also jetzt für die Menschen, die im Krieg sind. Und man macht sich ja auch Sorgen. Ne? Ist ja klar, sag ich mal, Krieg auch im Heimatland ist. Aber trotzdem so ist es sozusagen so, sind die Menschen gleich geblieben.
Dennoch hat der Krieg auch die Gemüter der Schweriner Gläubigen aufgeheizt.
Als es zu Konflikt gekommen ist, ich habe noch mal gesagt, liebe Leute, es hat sich nie geändert. Trotz allen Schwierigkeiten jetzt, die entstanden sind da draußen, die Politik hat hier in unserer Gemeinde nichts zu suchen.
Politik soll draußen bleiben. Doch auch dort redet keiner gerne über Ursache und Wirkung des Krieges. Nur darüber, was sie sich erhoffen.
Je schneller, desto besser alles zu Ende geht und dann Frieden ist.
Ja, das ist Wunsch jeden normalen Menschen.
In seinen Predigten versucht Erzpriester Idawein, Russen und Ukrainer gemeinsam anzusprechen.
Schon lassen wir uns die Grenze, die uns vielleicht aufgebürdet sind oder aufgestellt sind, nicht in unseren Herzen aufnehmen. Unser Herzen sollten grenzlos sein. Das tut uns gut, den Menschen. Weil wir sind so geboren und so erschaffen, dass wir grenzlos lieben können.
Vielleicht ein kleiner Trost in Zeiten großer Rat und Hilflosigkeit.
Michael Schumann, wie ist das in Berlin? Wie erleben Sie das da? Man nennt ja Charlottenburg schon Charlottengrad, weil da so viele Exilrussen leben. Wie ist das unter den intellektuellen Regimegegnern? Reden die miteinander oder ist da auch schon eine Kluft?
Naja, es gibt halt eben die gekommen sind in den letzten 3 Jahren. Und das sind halt eben von russischer Seite sind das fast alles Regimegegner. Und die sprechen untereinander. Da ist im Grunde genommen das ganze Intellektuelle, die Moskauer Gesellschaft ist umgezogen nach Berlin, nach Charlottenburg.
Ja, ja.
Die aber reden sehr wenig mit früheren Immigrationswellen aus Russland oder etwa mit den Russlanddeutschen und Spätaussiedlern. Da gibt es vergleichsweise wenig Kontakte und auch ganz unterschiedliche Erlebnishintergründe. Und mit den Ukrainern ist es halt nicht ganz einfach, weil die Ukrainer halt eben manchmal auch pauschal sagen, mit den Russen können wir derzeit so gar nicht. Mhm. Aber manche reden auch dann, gerade wenn es so um Schriftsteller geht oder so, die haben dann doch noch Kontakte und teilweise auch von früher, ja, weil man noch aus der Sowjetunion sogar. Mhm. Ne? Also es ist ein sehr reiches und aber völlig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Beziehungen.
Sie haben ja zu allen Kontakt, zu allen Seiten. Was motiviert Sie, auch weiter dran zu bleiben, nach all diesen Jahren, die Sie sich intensiv mit Russland und allem drumherum beschäftigen?
Ja, das ist eigentlich genau der eiserne Vorhang, von dem ich auch in meinem Buch spreche. Das reizt mich wahnsinnig, da die ganze Zeit immer wieder hinterzuschauen. Und natürlich auch diesen Kontakt nicht abreißen zu lassen. Ich habe Freunde in Russland, die ich gerne weitersehen möchte. Und dieses Land, das sich für uns immer mehr verschließt und das Putin vor uns immer mehr verschließt, da müssen wir natürlich ein Auge drauf halten, damit es nicht zur totalen Blackbox wird.
Deswegen finde ich es so wichtig, dass Sie uns eben diese Zusammenhänge erklären, weil viele von uns ja wirklich nur von außen drauf gucken und die Welt dahinter gar nicht kennen. Und dieser eiserne Vorhang, der muss ja durchlässig bleiben. Das ist ja extrem wichtig. Eisiges Schweigen plus Abwärts, absolut empfehlenswert. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Morgen bin ich nicht da, Ilka Petersen ist hier und ich bin ab 16.15 Uhr live vom Hamburger Michel, weil wir da unseren Carlo von Tiedemann verabschieden mit einer großen Trauerfeier. Danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm.